D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Der Podcast.
Und wir casten heute den Superfisch, den wir mit gutem Gewissen essen können. Ich weiß ja nicht genau, wie es euch geht, aber für mich haben all diese Berichte über Ausbeutung der Meere, über die Überfischung, über den sinnlosen Beifang in all diesen Netzen dazu geführt, dass ich wirklich gar keinen Fisch mehr esse. Ob das so eine Ideallösung ist, weiß ich nicht. Die kann ich auch nicht jedem anderen empfehlen unbedingt. Christina, wie ist das bei dir? Macht das was mit dir, diese Berichterstattung?
Natürlich, aber ich bin trotzdem total inkonsequent. Mal verzichte ich drauf, mal achte ich auf besondere Siegel und dann esse ich wieder einfach.
Genau, und da geht es hier wahrscheinlich wie ganz vielen von uns. Viele mögen ja einfach sehr gerne Fisch und es ist schwer, den Durchblick zu haben. Ein bisschen Abhilfe schaffen da einige Einkaufsführer, zum Beispiel von Greenpeace oder dem WWF. Und wir wollen heute in unserer Sendung mal gucken, ob wir ihn nicht casten können, den Superfisch oder vielleicht auch den Kompromissfisch, man weiß es nicht. In unserer Jury haben wir Köche, Fischverkäufer, Ernährungsexperten und Umweltschützer. Good Fish, Bad Fish, unser Thema in der Redaktionskonferenz. Ich bin Verena von Keitz und ich wünsche euch natürlich einen guten Appetit für diese Sendung. Wir sprechen heute über Fisch und welchen Fisch man überhaupt noch essen kann. Wer Fisch isst, heißt es ja immer, lebt gesund. Zweimal pro Woche soll der eigentlich auf den Tisch. Aber andererseits gibt es eben immer diese Meldung, dass viele Bestände der Fische in den Meeren und Ozeanen stark gefährdet sind durch diese Überfischung. Und immer wieder hört man auch von schlimmen Zuständen bei Aquakulturen. Was ist ökologisch okay und was ist gesund? Also welchen Fisch kann man überhaupt noch essen? Christina Kiauka aus der D-Radio Wissen Redaktion hat die Sendung mit vorbereitet. Christina, du hast ziemlich viel recherchiert. Welche Tipps hast du denn gefunden in dieser Hinsicht?
Unfassbar viele. Und ehrlich gesagt, so einfach ist das alles nicht. Was ich so als Tipp Nummer 1 gelesen habe, ist, wir sollen definitiv weniger Fisch essen und den viel bewusster als bisher. Aber ich meine, ist ja auch alles kein Wunder. Die Zahlen gibt es an allen Ecken. Knapp 30% der weltweiten Meeresfischbestände sind überfischt und 57% an der Grenze maximaler Ausbeutung. Mhm. Und als Ausweg wird da immer wieder die Fischzucht genannt, aber auch daran gibt es ja manchmal Kritik. Und was ich so online gefunden habe, da steht immer, bitte guckt vor dem Fischkauf in Fischratgeber und die gibt es ja inzwischen auch als App fürs Handy.
Also das sind diese von Greenpeace zum Beispiel oder vom WWF?
Ja, ich habe jetzt 3 auf meinem Handy. Ah. Einmal vom WWF, von Greenpeace und dann noch eine relativ neue, eine englischsprachige, den Sustainable Seafood Guide. Das ist eine australische App. Und alle 3 Apps nutzen so eine Art Ampelsystem, um die Fische in empfehlenswert und nicht empfehlenswert einzuteilen.
Mhm. Wie unterscheiden die sich?
Gucken wir vielleicht als erstes mal auf die WWF-App. Die teilt die Fische in 3 Farben ein, wie so eine Ampel, grün, gelb, rot. Und das dann für 67 Fischarten. Und da gibt es dann, wenn man draufklickt, auf den einzelnen Fisch noch weitere Details zu den Fanggebieten und Methoden. Und ich habe mir das Ganze nochmal von Britta König vom WWF erklären lassen.
Die App, die wir in Deutschland haben, ist speziell auf den deutschen Markt zugeschnitten. Das sind also Fischarten, die hier populär sind und gerne gegessen werden. Das sind über 200 Empfehlungen, ungefähr 70 Arten sind da drin. Und man muss leider sagen, gute Wahl sind nur knapp über 40 und der Großteil sind entweder bei uns zweite Wahl oder tatsächlich rot gelistet, sodass wir wirklich sagen müssen, lieber nicht essen.
Also 40 Fischarten sind demnach gute Wahl, aber für fast alle von diesen 40 gibt es noch einmal Einschränkungen. Um mal so ein paar Beispiele zu nennen, der Hering. Der ist nur gute Wahl, wenn er aus dem Nordostatlantik oder aus bestimmten Teilen der Ostsee stammt oder aus zertifiziertem Wildfang kommt. Aber bloß nicht Hering aus Kanada laut WWF. Ohne Einschränkungen werden beim WWF eigentlich nur 2 Fische empfohlen. Das sind der Karpfen und der Wels. Lieber nicht essen. Das gilt zum Beispiel für Aal oder Schillerlocke oder Granatbarsch.
Und wahrscheinlich noch viele andere
ja,
mehr.
Einige andere.
Wie sieht das bei den anderen beiden Apps aus? Man hört ja immer, dass Greenpeace angeblich strenger ist, zum Beispiel als der WWF.
Ja, das ist auch so meine Einschätzung, nachdem ich mir die App angeguckt habe. Beziehungsweise man muss bei Greenpeace mehr von so einer Art mobilen Seite sprechen. Ich habe gestern auch mit denen telefoniert. Die sitzen gerade an der neuen App und bisher sieht man so eine Art Schaubild mit Bildern von 45 Fischarten. Eigentlich schön auf einen Blick. Man muss da nicht großartig lange weit runterscrollen. Und es werden grüne Haken und rote Kreuze verteilt. Einen grünen Haken ohne Einschränkung gibt es hier nur für den Karpfen und sonst für keinen anderen Fisch. Also da sieht man schon auf den ersten Blick, dass es ein bisschen strenger ist als vom WWF. Und man sieht das aber auch so an der, ja, so nicht vom Subtext, aber die Überschrift heißt hier nicht gute Wahl, sondern noch empfehlenswert. Mhm. Und noch empfehlenswert sind laut Greenpeace Karpfen, Hering und afrikanischer Wels und die Bachforelle oder Regenbogenforelle, wenn sie zertifiziert ist oder aus Aquakulturteichen.
Mhm, die australische App, von der du gesprochen hast?
Die ist eigentlich ähnlich wie die vom WWF. Ist sehr schön vom Design, ein bisschen anders zu bedienen, aber doch ähnlich ausführlich. Ja.
Okay, jetzt haben wir darüber geredet, was für Fische da auftauchen und wie sie eingeordnet werden. Aber welche Kriterien werden denn genutzt, um die Fische zu bewerten?
Beim WWF sind das drei Kriterien. Erstens, es geht um den Fischbestand. Wie geht's der Art? Ist sie überfischt oder nicht? Zweitens, wie schädlich ist die Fangmethode für die Umwelt? Also gibt's da viel Beifang, geraten andere Fische ins Netz und werden dann einfach getötet? Oder wird der Lebensraum von anderen Meeresbewohnern zerstört? Und das dritte richtet sich dann so an die Fischer. Wie ist das Management der Fischerei? Da geht's dann um Betriebe, wie nachhaltig die arbeiten.
Und die Daten, wo kommen die her?
Die werden von Wissenschaftlern erhoben, weltweit, und dann miteinander verglichen und zusammengefasst. In Deutschland arbeitet der WWF mit dem Thünen-Institut zusammen. Das ist ein Forschungsinstitut des Bundes. Und auch Greenpeace hat mit Wissenschaftlern eine Methode entwickelt, um Wildfischerei und Aquakulturen auf ihre Nachhaltigkeit zu bewerten.
Du hast ja gerade schon eben was angedeutet mit Zertifizierungen und Zertifikaten. Was ist damit genau gemeint?
Also in den beiden deutschen Apps werden ausdrücklich zwei Zertifizierungen genannt. Das ist einmal das MSC-Siegel. Das ist auch so das weit verbreiteste Fischsiegel. Die Abkürzung steht für Marine Stewardship Council-Siegel. Das ist ausschließlich auf Produkten des Wildfangs zu finden. Da gibt es aber ein bisschen Kritik von Greenpeace, weil auch die hochindustrialisierte Fischerei, also bei Alaska Seelachsfischen zum Beispiel, zertifiziert wurde. Aber Greenpeace sagt auch, dass das Siegel zum Umdenken in der Fischerei und Fischindustrie geführt hat und dass das so Kontrollen transparenter macht. Mhm. Bei der Greenpeace-App gibt es dagegen das Naturland-Siegel, auf das immer wieder hingewiesen wird.
Das ist ja eigentlich so ein ökologischer Anbauverband, ne, der auch,
genau,
so Siegel vergibt.
Ja. Aber es gibt noch viele weitere Siegel, aber das sind die beiden, die vor allem in den Apps genannt werden.
So, jetzt haben wir nun gerade Ende Juli, höchste Urlaubszeit. Wie helfen mir denn, wenn ich jetzt zum Beispiel im Ausland bin, diese Apps im Ausland?
Tja, das ist so die Frage. Danach habe ich nämlich auch gefragt. Und ja, ich war letztes Jahr in Sri Lanka und habe natürlich nicht auf die App geguckt. Der Koch hatte einen super leckeren Red Snapper gemacht und sagte, ja, den hat er am Morgen von den Fischern direkt um die Ecke bekommen. Und da dachte ich, ach, alles im grünen Bereich. Aber laut Britta König vom WWF war ich kein verantwortungsvoller Fischesser.
Der Red Snapper ist bei uns überall rotgelistet, Wildfang ist eigentlich aus allen Weltmeeren rotgelistet und dann ist es eben davon unabhängig, wo ich mich gerade aufhalte im Urlaub. In diesem Fall wäre es dann also auch in Sri Lanka keine gute Empfehlung von uns. Grundsätzlich ist es ja so, der Fisch, den wir hier essen in Deutschland, ist zu einem ganz, ganz großen Teil importiert. Vieles ist halt einfach eingeflogen. Und wenn ich zum Beispiel Dorade aus dem Mittelmeer esse, und das ist eine schlechte Wahl, es ist bei der Dorade so, dann ist die auch eine schlechte Wahl, wenn ich gerade in Frankreich oder Spanien im Urlaub bin. Das ist ja dann egal.
Aber was ich noch so als Tipp mitgeben würde, ich würde echt die australische App mir runterladen für den Urlaub, weil ehrlich gesagt, mir sagen diese englischen Fischnamen auf wenig, wie sie dann jetzt auf Deutsch heißen, und das mit der australischen dann einfacher.
Ah, okay, das heißt, du kannst dann einfach gucken mit der australischen, wenn du auf der Karte einen englischen Fischnamen siehst, was du dann,
genau,
da vor dir hast.
Ja.
Okay, vielen Dank, Christina Kiauka. Drei kleine Tipps: weniger Fisch essen vor dem nächsten Fisch. Kauf, die App befragen und dann vielleicht noch auf das Siegel MSC oder von Naturland achten. Das ist schon mal unser erster Hinweis fürs Fischessen mit gutem Gewissen. Aber wir werden gleich ein Casting starten. Wir haben ja ein bisschen gehört, du hast ein bisschen erzählt, welche Fische vielleicht doch gar nicht so schlecht sind. Und deswegen haben wir ausgewählt 4 Kandidaten, die jetzt gleich gegeneinander zum Rennen antreten. Das sind der Hering, die Forelle, der afrikanische Wels und der Karpfen. Und klar, bei so einer Sendung, da muss ein bisschen Butter bei. Zum Beispiel gleich beim Grillen mit einer Köchin aus einem Sterne-Restaurant. Good Fish, Bad Fish. Wir wollen in der Redaktionskonferenz wissen, welcher Fisch ist der Superfisch und entlastet unser ökologisches Gewissen und ist gleichzeitig noch vielleicht relativ schmackhaft. Einer, der von den Fischeinkaufs-Apps, zum Beispiel der beiden großen Umweltschutzorganisationen Greenpeace und WWF, genannt wird, wenn auch manchmal mit Einschränkung, ist der Hering, unser Kandidat Nummer 1.
Der ist sehr nahrhaft, bestens zu empfehlen. Eignet sich zum Braten, zum Dünsten, Grillen. Man kann ihn auch marinieren. Wir kriegen hier die Heringe aus dem Nordostatlantik. Richtung Norwegen werden die gefischt. Es gibt auch Ostseeheringe. Diese Ostseeheringe sind kleiner und nicht so gut vom Geschmack wie die Norweger. Die verkaufen wir also hier im Laden. Ne? Ich achte darauf, dass das MSC gefischt ist. Das ist diese zertifizierte Sache. Braucht der Kunde also keine Angst zu haben, da irgendwie aus Fanggebieten zu kaufen, wo wenig herkommt.
Jürgen Hemsch, einer unserer Juroren, führt seit Jahrzehnten ein Fischgeschäft in der Kölner Südstadt und er hat ihn uns vorgestellt, den Hering. Und klar, zum Hering, da haben eigentlich auch alle irgendeine Meinung.
Ich habe gestern Brathering gegessen, fand ihn sehr lecker. Ich finde Heringe sehr nette, gute, gut schmeckende Fische. Darf man Hering essen? Ja, Hering sind saubere Fische.
Nee, Heringe mag ich nicht. Ich mag Forelle. Forelle mag ich gerne.
Wenn ich tags zuvor das ein oder andere Bier getrunken habe, dann sagt man ja ganz gerne auch mal schön Brathering oder dann esse ich das auch ganz gerne. Aber dadurch, dass ich nur jeden zweiten Abend sehr viel Alkohol trinke, kommt es nicht jeden Tag vor.
Ich esse total gerne Matthias. Bei uns gibt es das immer zu Weihnachten und ansonsten auch gerne mal auf als Fischbrötchen. Sehr gern, nur sehr selten.
Ich esse den ehrlich gesagt fast gar nicht, außer manchmal, wenn ich ganz faul bin und ich weiß, was ich essen soll, aus der Dose mit dieser Senfsoße dazu.
Tja, da wollen wir doch mal sehen, was unser Kandidat 1, der Hering, in unserem Rennen dann so anstellen wird. Die Forelle ist ja im Greenpeace-Einkaufsführer nicht ganz einfach, also eingeschränkt zu empfehlen. Eine Bachforelle zum Beispiel, wenn sie von Naturland zertifiziert ist. Aber wir haben sie ausgewählt, einfach weil sie bekannt ist und weil sie sich auch gut auf den Grill legen lässt. Vor allem im Sommer. Und das haben wir nicht alleine gemacht. Nein, wir haben professionelle Hilfe bekommen von der Köchin Julia Komp. Sie arbeitet in einem französischen Sternerestaurant in Köln. Sie ist zu uns gekommen mit zwei Forellen, die sie schon vorher vorbereitet hat und dann heute Nachmittag während ihrer Mittagspause auf unsere Terrasse auf den Grill gelegt hat.
Eine klassisch gewürzt und eine ein bisschen nach Urlaubsfeeling gewürzt. Mit Kräutern, die im mediterranen Bereich benutzt wird. Rosmarin, Thymian, Knoblauch, Limetten und die deutsche ist mit Kerbel, Petersilie, Zitrone und Butter.
Wenn Bachforellen, dann sollten die eher aus der Region kommen?
Ja.
Ist es überhaupt unter Köchen ein Thema, also darauf zu achten, woher die Fische kommen, wie nachhaltig die gefangen wurden?
Jein. Also zum Beispiel beim Thunfisch bin ich eigentlich dagegen. Ich bin gegen den Thunfischfang, weil die Delfine sterben müssen und weil die Rasse ausstirbt. Aber leider kann man als Einzelne, vor allem in der Gastronomie, eher wenig machen. Wenn der Chef Thunfisch auf der Karte haben will, ja, was soll ich machen?
Jetzt wird es ganz schön heiß und fängt auch ordentlich an zu rauchen. Deswegen haben wir jetzt mal eine Stufe höher gestellt, die beiden Fische. Wie lange dauert das jetzt, bis die bei diesen hohen Temperaturen auf dem Grill fertig sind?
Ja, ich würde sagen, wir lassen die erstmal von jeder Seite 3 Minuten, bis die knusprig braun sind. Und dann tun wir die auf einer niedrigeren Temperaturen noch ein Momentchen ziehen, damit die auch in der Mitte richtig durch sind.
Was muss man denn beachten, wenn man Fische grillt?
Am besten ist es, die in einem Gestell zu grillen, weil die Gefahr, dass die Dinger auseinanderfallen, ziemlich groß ist. Oder in einer Alufolie, aber dann fehlt irgendwie der Grillspaß. Da kommt halt kein richtiges Feuer, kein richtiger Qualm dran in der Alufolie.
Wie ist das denn? Wir haben jetzt gerade schon besprochen, dass es nicht so ein Riesenthema ist, die Nachhaltigkeit. Aber wenn man sich so diese Einkaufsführer von den Umweltorganisationen anguckt, dann sagen die ja, was man gut essen kann, ist zum Beispiel Karpfen. Was sagt da das Herz der Köchin dazu?
Ich weiß nicht, ob das in unserer Esskultur, vor allem in der gehobenen Sterne-Gastronomie, so erwünscht ist. Karpfen kommt einfach nicht so gut an, wie manch anderer Fisch.
Und bei dir, wie kommt er da? Sei ehrlich.
Überhaupt gar nicht. Also für mich ist es ein No-Go.
Okay, wir drehen jetzt mal das Gestell um. Also da tropft auch schon ordentlich Saft aus den Fischen raus. Aber lassen wir noch ein bisschen einmal ziehen. Das sieht jetzt schon ziemlich angebräunt aus. Wir würden das gleich auch mit der Haut natürlich probieren. Das ist ja auch der Reiz wahrscheinlich beim Grillen.
Ja, knusprig.
Schön knusprig. Jetzt muss es von der anderen Seite auch noch. Den Kopf lässt man wahrscheinlich übrig am Ende.
Ja, außer die Bäckchen. Die werden meistens von den Liebhabern rausgekratzt.
Als du eben den Fisch mitgebracht hast, eingeschweißt in Plastikfolie, da war das schon so, man sah diesen Fisch und er sah aus, als wäre er wirklich gerade aus dem Wasser gekommen. Und ja, so muss ein Fisch auch aussehen, wenn man ihn kauft.
Ja, ich muss sagen, dieser Fisch, der war wirklich super, wo ich den nämlich heute Morgen gekauft habe und dann aus der Tüte vom Fischhändler rausgenommen habe, war ein kompletter dicker Schleim drum. Und das ist ein sehr gutes Qualitätsmerkmal.
Weil Fische auch im Wasser irgendwie ganz viel Schleim um sich rum haben?
Es gibt 5 Merkmale, an denen man immer frischen Fische erkennt. Das sind die Augen, die Kiemen, wenn die schön rot sind, der Druck und die Elastizität und der Schleim, der drumherum liegt. Darauf sollte man halt immer achten.
Das heißt, das spricht alles dafür, dass der Fisch halt wirklich noch nicht so lange an Land ist.
Ja.
Sind wir selber natürlich jetzt auch wunderbar eingeräuchert, weil wir hier direkt vom Grill stehen. Da hat dann gleich die ganze Redaktion was von.
Also für mich wäre der Fisch wahrscheinlich jetzt gut, aber für die Allgemeinheit sollte er vielleicht noch einen Tick weiter.
Ah, tatsächlich. Die richtigen Feinschmecker, die mögen es glasig. Also wenn es noch nicht so ist, dass wir alle denken, ah, es ist jetzt fast wie ein Fischstäbchen.
Genau.
Kann man das lernen oder lernt man das während der Ausbildung? Ja. Dass man halt so auch sowas wie Fleisch und Fisch halt eher so gerne isst, wenn es noch nicht ganz durchgebraten ist?
Also wo ich in die Ausbildung gegangen bin, habe ich mein Steak Medium bestellt. Jetzt bestelle ich es Medium Rare.
Aber das heißt, wenn du sagst, du würdest ihn jetzt schon gleich essen und jetzt sind noch mal 1-2 Minütchen vergangen, dann können wir ihn ja eigentlich gleich runternehmen. Probierst du noch mal mit dem Finger da rein zu stechen und?
Ja, es ist heiß.
Es heiß heißt, ist gut. Dann ab auf den Teller damit. Okay, jetzt haben wir da einen ganzen Fisch. Was würde ich davon jetzt nehmen?
Man nimmt am besten jetzt zu Hause das obere Teil ab, zieht einmal die Gräte nach oben und dann kann man die untere Seite ganz normal essen. Also ich würde es jetzt mit der Haut essen.
Und noch die Zitrone draufgelegt und die Petersilie, damit es schön aussieht. Gäbelchen?
Salz.
Salz noch? Okay, will noch mal jemand anders probieren?
Ja.
Hier stehen nämlich schon die ganzen geifernden Kollegen und Kolleginnen rum und wollen auch probieren. Bitteschön. Also, in der gehobenen Küche ist die Forelle vielleicht nicht so besonders häufig, aber wenn dann jemand wie Julia kommt und sie zubereitet, dann lässt sich das auf jeden Fall sehr gut an und tatsächlich waren alle aus unserer Redaktion sehr begeistert. Ich erspare euch jetzt mal die Schmatzgeräusche oder boah, vielleicht doch nicht. Wir küren den Superfisch oder Kompromissfisch, wie auch immer. Und einer, der dazugehört, ist tatsächlich einfach der Karpfen. Den kenne ich persönlich zum Beispiel aus so Streichelzoos für Fische. Die schwimmen da manchmal in den Aquarien rum und dann darf man seine Hand da reinhalten und die sogar anfassen. Ansonsten ist die Assoziation ja eher so, sind so dicke, gemütliche Typen, die im Tümpel rumdümpeln. Also hier unser Kandidat Nummer 3.
Der Karpfen ist auch ein Süßwasserfisch. Wird vorwiegend, ja gut, in Deutschland kommt er auch aus dem Oberbergischen unter anderem, auch aus Polen, Russland, werden die Karpfen auch hier gezogen. Ist etwas Moderierfisch, weil er in einem Stillgewässer meistens lebt, in Seen. Und er muss also gehältert werden, damit das Fleisch auch diesen bestimmten Geschmack aus dem See rausbekommt. Ne? So, der Fisch ist also ein relativ festes Fleisch. Den kann man kochen, braten, dünsten, grillen, auch beschieren. Kann man auch kombinieren mit Gemüse, zum Beispiel Stangenspargel oder was ganz Konventionelles, nur mit Butter gebräunt und Kartoffeln schon, Salat, Feldsalat dabei. Ne? Das ist eine leckere Sache.
Klingt ja eigentlich gar nicht so schlecht, aber man muss einfach sagen, der Karpfen hat ein Imageproblem. Das hat ja eben Julia Komp, unsere Köchin, die hier die Forelle gegrillt hat, auch schon gesagt, dass Karpfen ihr gar nicht in die Tüte kommt. Er gilt eben als muffig und modrig im Geschmack und auch andere Leute fürchten sich vor ihm.
Karpfen mag ich auch nicht, aber den muss ich immer essen zu Weihnachten. Den gibt es bei uns Weihnachten immer gebacken und blau und da halten meine Eltern und Großeltern, seitdem ich denken kann, daran fest. Ich verstehe es bis heute nicht und werde es sicherlich ändern, wenn ich mal die Weihnachtsküche übernehmen sollte.
Kein Karpfen mehr an Weihnachten. Christina Kjauke aus unserer Redaktion, du hast auch ein Karpfenproblem, oder?
Ja, ich bin auch so ein Weihnachtskarpfenopfer. Ich werde echt seit Ewigkeiten mit Karpfen an Heiligabend nach schlesischer Tradition gequält. Und wenn ich dann schon diese Vorbereitung sehe, wie dieser ekelhaft aussehende Fisch unter einem Berg von Zwiebeln zieht Oh, also ich habe früher dann immer Fischstäbchen erstreikt und die letzten Jahre gab es dann irgendeinen anderen Fisch für mich. Nur nicht Karpfen.
Aber du hast jemanden gefunden, den man vielleicht als Karpfen-Fan bezeichnen könnte, außerhalb deiner Familie und genau, der vielleicht auch ganz gut weiß, wie es eigentlich geht.
Ja, und das ist nämlich ein Koch, der heißt André Mühlfriedl, ist 32 Jahre alt und ist Chefkoch im Ratskeller in Donau. In Donau, das liegt bei Dresden. Und er hat mir gesagt, dass bei ihm immer wieder mal Karpfen auf der Karte steht, denn er findet, dass der Karpfen so ein schönes, nussiges Aroma hat, so vom Geschmack her. Und er mag es überhaupt nicht, wenn die Leute den Karpfen als Schlammfisch abtun.
Weil es ein unterschätzter Fisch ist. Also er ist kein modriger Fisch mehr. Er wird in klarem Wasser gehältert, bevor er eigentlich bei uns in der Gastronomie auf den Tisch kommt. Und hat einen unheimlich guten Geschmack. Sagen wir auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist der Karpfen noch ein möglicher Fisch, den man vielleicht auf der Karte anbieten könnte. Es wird ja oft nur noch Lachs und sowas angeboten, wo es auch ziemlich einfach ist, vielleicht zu verarbeiten. Beim Karpfen ist es dann doch schwieriger, auch von Gräten her, sag ich mal, das Ganze zu verarbeiten.
Okay, hat er dir auch Tipps gegeben, wie er seine Karpfen zubereitet?
Ja. Erste Regel, paniert geht gar nicht, meint er. Er mag den Karpfen am liebsten einfach in der Pfanne angebraten oder im Backofen.
Bei uns kommen Kartoffeln mit Kümmel dazu, frisches Gemüse. Also man kann so gesottenes Gemüse dazu machen und eine schöne Meerrettichsoße. Beim Karpfen würde ich sagen, ist es besser, auch klassisch zu arbeiten. Also das einen Karpfen jetzt so experimentell zu verändern, finde ich nie so klasse beim Karpfen. Da sind andere Fische besser geeignet dafür.
Und er sagt auch, was so die Gewürze angeht, man sollte besser die Hände von so mediterranen Kräutern lassen, sondern eher mit ein bisschen Knoblauch würzen oder mit Majoran oder Estragon. Das sind so die Kräuter, die er verwendet.
Hat er dir gesagt, woher sein Karpfen kommt, den er bezieht?
Ja, der ist aus der Zucht, aus sogenannten Teichwirtschaften. Und er hat mir da auch erklärt, dass die Fische die letzten Tage im relativ klarem Wasser gehalten werden, damit sie eben diesen modrigen Geschmack verlieren.
Jetzt Butter bei die Fische. Er hat diese Haltung, ja, Karpfen ist super, ist aber auch nicht immer auf der Speisekarte. Wie beliebt ist der Karpfen denn bei seinen Gästen?
Na, die musste er ja noch ein wenig bearbeiten.
Ja, Karpfen ist leider noch ein schwer zu verkaufender Fisch. Also spielt es immer wieder mal an auf unserer Karte. Aber es ist jetzt kein Fisch, der unheimlich viel gegessen wird. Also es ist eher auch in den Wintermonaten, wo bei uns dann der Karpfen angeboten wird und gegessen wird. Aber da ist das Vorurteil gegenüber dem Karpfen noch zu groß.
André Mühlfriedl, Koch aus der Nähe von Dresden, mit einem Plädoyer für den Karpfen. Vielleicht, also meine Idee wäre ja, ihn vielleicht anders zu benennen. Dieses Wort Karpfen, finde ich, das klingt auch schon so nach Schlamm und eklig. Vielleicht Karpinus oder keine Ahnung, dann wird es cooler klingen.
Superfisch.
Der Superfisch. Ja, schauen wir mal, ob bei unserem Casting zum Superfisch der Karpfen da das Rennen macht. Denn es geht natürlich aber auch um Geschmack und nicht nur um Ökologie. Der Fisch gilt als gesund und ja, wir sprechen halt später in der Sendung auch nochmal über Nährstoffe und Omega-3-Fettsäuren und gucken dann, was am Ende dabei rauskommt. Und wir suchen hier den Kompromissfisch oder den Superfisch. Auf jeden Fall wird der von uns gecastet. Derjenige, den man mit gutem Gewissen essen kann und der dann aber auch noch dem Mund was Gutes tut. Wir haben auf Facebook und Google Plus euch auch gefragt, was ihr davon haltet, Fisch zu essen und welchen ihr am liebsten mögt. Und Gabi F. schreibt uns, dass sie am liebsten Heilbutt isst, weil er vom Geschmack eben ihr Lieblingsfisch sei. Und andere schreiben aber, Paul Kunitzer zum Beispiel, bei mir geht's ohne Kompromiss, ich esse keinen Fisch. Und Stefan Kordes meint, Zuchtlachs aus neuen Zuchtanlagen Norwegens. Zeigt sich auf jeden Fall daran, dass auch ihr euch viele Gedanken darüber macht. Schreibt uns, was ihr gerne mögt an Fisch und ob ihr darauf achtet, wo der herkommt. Unsere Aufgabe, unsere Herausforderung geradezu heute bei uns ist, den besten aus 4 Fischen zu suchen, von denen wir gesagt haben, die sind einigermaßen, auch wenn man den Fischeinkaufsführern von Umweltorganisationen zum Beispiel Glauben schenkt, einigermaßen ökologisch in Ordnung und wir wollen von Ihnen wissen, von diesen, beziehungsweise wir wollen wissen, welcher von diesen Fischen der Superfisch ist. 3 haben wir euch schon vorgestellt: Hering, Forelle und der Karpfen. Und jetzt kommt hier die Nummer 4.
Afrikanischer Wels ist auch ein Süßwasserfisch, der etwa Rosé, je nachdem, wo er gefangen worden ist, rosenes Fleisch hat, zum Teil auch etwas helleres Fleisch, so ganz leicht Rosé, schön saftig, zu allen Sorten kann man das also braten, dünsten, pochieren und braten sehr gut geeignet. Man hat auch einen leichten Eingeschmack betrifft dieses süßwassrige Fisches. Ne? Wird aber hier im deutschen Land relativ selten gefragt. Zum Teil wird der wild gefischt. Der größte Teil wird aber auch da Aquakultur großgezogen.
Der Fischhändler Jürgen Hemsch mit einem Fischgeschäft in der Kölner Südstadt hat den afrikanischen Wels vorgestellt und ja schon darauf hingewiesen, dass der größte Teil dieser Fische aus Aquakultur stammt. Dafür müssen wir uns vielleicht noch mal vor Augen halten. Im Durchschnitt isst jeder Mensch auf der Welt 19 Kilogramm Fisch im Jahr. Aber nur etwas mehr als die Hälfte von all diesem Fisch wird im Meer gefangen. Wobei man kann darüber streiten, ob man sagt nur oder nicht. Knapp 80 Millionen Tonnen sind das. Die meisten Fische stehen aber eben nicht mehr auf der Speisekarte, sondern auf der Artenschutzliste. Aquakulturen sollen helfen, wilde Fischbestände zu entlasten. Und inzwischen ist es eben so, dass fast jeder dritte Fisch aus Aquakulturen auf den Teller kommt. Dabei sind die auch schnell in Verruf geraten. Man hörte von Massentierhaltung mit zu viel Medikamentenverwendung, mit Verseuchung des Wassers drumherum. Und es hat sich aber einiges getan. Und in Mecklenburg-Vorpommern versucht es ein Betrieb anders zu gestalten mit, ihr werdet es nicht glauben, afrikanischen Welsen. Almut Knigge war da.
Wenn die Mecklenburger ihre Heimathymne singen, und sie singen sie gerne, dann preisen sie die fleißigen Bauern, die starken Fischer, die grünen Wiesen, wogende Ähren, weite Felder und kuschelige kleine Dörfer. Natur pur. Eins von diesen Dörfern ist Suku, gar nicht weit von der Landeshauptstadt Schwerin entfernt, mitten in der Pampa im schönen Lewitztal. Kurz hinter dem Ortsschild drei Biogasanlagen und eine große Industriehalle. Sechs Tennisplätze nebeneinander würden da reinpassen, mal grob geschätzt. Natur pur. Es riecht nach Land, nach Gülle. Die Biogasanlagen lassen grüßen. Nicht nach Fisch, warum auch?
Das ist so ein Biotop hier, ist also eine Aquakultur. Weil Fisch ist ja sehr gefragt heutzutage.
Hier in der Aquafarm Suko sind seit 2 Jahren afrikanische Welse zu Hause. Viele afrikanische Welse. Zurzeit rund 100.000 afrikanische Welse.
Mehr wie 29 Grad darf nicht sein, dann kriegen wir einen Alarm. Unter 23 Grad auch nicht. Gibt's auch Alarm.
Und Andreas Holoch ist ihr Aufpasser. Das Wels-Kindermädchen sozusagen. Der ehemalige Dachdecker sorgt dafür, dass es den Welsen gut geht, sie sich wohlfühlen, wachsen und gedeihen.
Also wir haben jetzt hier immer Musik an drin, weil jetzt die Fische, diese Unruhe, wenn einer was fallen lässt oder so, oder einer spricht mal etwas lauter, die erschrecken sich sonst, die Fische. Dass sie sich an den Lärm so ein bisschen gewöhnen, wenn wir hier drin arbeiten.
Das sind Sensibelchen.
Ja, ja, so ein bisschen, ja. Und diese Lampen, die jetzt hier draußen sind, hier rechts und links 4 Stück, das ist wie so ein Mondscheinlicht. Und da fressen sie gerne. Also in dieser Dunkelheit so ein bisschen so, ist ein bisschen Mondscheinlicht jetzt hier, da fressen sie gut.
Dabei ist der Wels eigentlich ein Weltmeister im Anpassen. Beim Futter ist er nicht wählerisch. In den afrikanischen Flüssen und Sümpfen, aus denen er stammt, ernährt er sich von kleinen Fischen, Wasservögeln und Aas oder wartet auf Küken, die aus dem Nest fallen. Dafür robbt er sogar ans Ufer. Mit seinen Kiemen kann er Luft atmen und so mehrere Stunden außerhalb des Wassers überleben. Er ist ein Raubfisch, verteidigt sein Revier, doch er kann auch im Schwarm auf engem Raum ganz friedlich sein. All das macht den afrikanischen Wels zum idealen Kandidaten für die Aquakultur. Außer, dass er eben so sensibel ist.
Wenn man jetzt dran klopfen würde, dann würden die alle hochspringen und uns nass machen. Ne? Würde dann passieren halt.
Ne? Wollen wir aber nicht.
Das wollen wir nicht.
Bloß nicht erschrecken, das hemmt das Wachstum. Lange Reihen mit Wasserbecken mannshoch füllen die schwülwarme Fabrikhalle. 56 Becken sind es in Suko insgesamt. Die Wassertemperatur beträgt rund ums Jahr tropische 28 Grad. Gerade ist der Futterroboter vorbeigefahren und hat das Futter abgeworfen. Trockenfutter, wie für den Goldfisch zu Hause, aber milligrammgenau abgemessen. Jeden Tag ein bisschen mehr, rund 150 Tage lang. Jetzt sieht man unter der Wasseroberfläche schwarze Schatten. Ab und zu schnappt ein Fischmaul aus dem Wasser, aber zuerst sind die dicken Barthaare zu sehen. 8 Stück. Der Wels ist kein schöner Fisch.
Schmeckt auch sehr gut zum Grillen und so. Geräuchert, sehr fest der Fisch. Das Fleisch ist sehr fest. Also das zerfällt nicht auf dem Grill. Braucht man gar nicht groß in Alufolie irgendwie einpacken. Das kann man so rauf. Aber es ist eben Omega-3-Fettsäuren drin. Und ist sehr geschmacksarm. Also man merkt es nicht, dass es Fisch ist. Man muss ihn gut würzen.
Er muss ja auch gar nicht schmecken. Er soll gesund sein und Eiweiß liefern. ob er auch ökologisch wertvoll ist. Die einen sagen so, die anderen so. Zumindest wird hier, anders als in den Aquakulturen noch vor 10 Jahren, keine Chemie und keine Antibiotika gebraucht. Dafür aber Unmengen an Fischmehl fürs Futter. Paradox.
Da haben wir jetzt gerade Fische bekommen. Setzlinge, die sind jetzt ungefähr so 12 bis 15 Gramm schwer, ne?
Gerade mal eine Handvoll. So kommen die Fische in Mecklenburg an.
In den Setzlingsbecken bleiben sie drin, bis sie 120 Gramm haben. Dann werden sie rausgesortiert, also rausgezählt, und kommen bis zu 1300 Fische kommen in ein Mastbecken rein.
Das Babybecken müssen sich knapp 6000 Setzlinge teilen. Industrielle Fischproduktion in höchster Effizienz.
Das ist natürlich ein bisschen eng, aber das ist ja so auch halbwegs, denke ich mal, gewollt, dass die ja auch zunehmen. Naja, wenn die zu viel Auslauf haben, wird man ja dünn, ne, denke ich mal, wenn viel läuft, ne, und schwimmt. Also das ist schon so, denke ich mal, alles so, soll das so sein.
So funktioniert Massentierhaltung. Viel fressen, wenig Bewegung und ein möglichst voller Stall. Hier heißt das 350 Kilo frisch pro Kubikmeter Wasser. Kein Platz für Revierkämpfe. Hier ist nur Platz zum Fressen. Und wer frisst, der verdaut. Aber auch das ist geregelt. 2 Becken weiter.
Hier sammelt sich dann der Schmutz. Ja? Fische müssen ja auch mal so wie wir. Und das sammelt sich dann hier. Und das wird dann 3-mal die Woche gereinigt. Montag, Mittwoch und Freitag.
Ja, die haben eine ordentliche Verdauung. Ne?
Ja, da sind ja auch viele Fische drin. So bei 100.000 Stück haben wir meist immer drin hier. Und dann wird das halt, wird der Schieber aufgemacht hier unten. Dann läuft das Wasser raus in die Lagune draußen. Da haben wir eine ganz große Lagune, können wir uns ja nochmal angucken. Und wird dann gespült und gekärchert. Und wird dann wieder mit Frischwasser, kommt wieder Frischwasser rein.
Alles ein einziger geschlossener Kreislauf. Das Wasser und die Halle wird von der Biogasanlage erwärmt. Die Aufzucht läuft komplett computergesteuert. Am Ende ihres kurzen, 5-monatigen Lebens wiegen die Fische rund 1,6 Kilo, haben bis dahin aber nur 1,3 Kilo Futter und ganz viel Wasser zu sich genommen. Kein Landtier wächst derart sparsam auf. Und deshalb ist der Wels ein besseres Mastvieh als jedes Schwein. Vielleicht auch das Schwein von morgen. Und er endet auch so. Fast so.
Fisch wird ja dann mit Eis abgetötet, kommt ein bisschen Wasser rein im Behälter und durch das Eis ist der Fisch so nach 10, 15 Minuten tot. Der kann die Kälte nicht ab.
Dann Kopf ab und ab in die Pfanne. Schmeckt fast so wie ein Schnitzel.
Der afrikanische Wels, getestet von Almut Knigge, die sich eine Aquakultur in Mecklenburg-Vorpommern angeguckt hat. Und ja, Schweinefleischersatz, der afrikanische Wels, da konkurriert er ja ein bisschen mit dem Karpfen. Ich erinnere mich an einen Film, Wir können noch anders, von Detlef Buck aus dem Jahre, ich glaube 1992. Da sagt der junge Joachim Krohl, Karpfen, also Karpfen ist das Schwein unter den Fischen. Ja, eine Variante. Einer unserer vielen Kandidaten, 4 Kandidaten haben wir ausgewählt. Und wir gucken natürlich, wir haben jetzt gerade ein bisschen gehört, auch über Inhaltsstoffe, Nährstoffe, die in dem Tier drinstecken. Und gleich sprechen wir mit jemandem darüber, der uns ein bisschen genauer sagen kann, was denn eigentlich so gesund am Fisch ist. Good Fish, Bad Fish, das ist das Thema unserer Redaktionskonferenz heute am Mittwochabend. Und wir hören ja immer in dem Zusammenhang mit Fisch, dass der eben so gesund ist. Und auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt, 1 bis 2-mal pro Woche sollte er auf den Fisch. Und das sagt auch das, auf den Tisch, nicht auf den Fisch. Und genau das sagt auch das Deutsche Fischinformationszentrum vom Bundesverband der deutschen Fischindustrie und des Fischgroßhandels. Und der Geschäftsführer Matthias Keller kann uns mal erklären, was denn so gut ist am Fisch. Guten Abend, Herr Keller.
Ja, guten Abend. Am Fisch so besonders ist, dass das Eiweiß sehr leicht verdaulich ist, weil der Fisch einen ganz geringen Bindegewebsanteil hat und das macht ihn so biologisch hochwertig. Das ist einmal das. Also das ist ja oft so, wenn man Fisch gegessen hat, hat man danach weniger so ein Völlegefühl und denkt sich, man könnte gleich noch eine weitere Portion essen, aber man hat schon mal 200 Gramm gegessen oder auch mal 300 Gramm, sodass man das als sehr positive Nebenwirkung mitnehmen kann. Was natürlich weiterhin ein Qualitätsmerkmal auch von vielen Fischen ist, ist ihr Fettgehalt. Das erschrickt man natürlich gleich und sagt, Mensch, Fett wollen wir ja gar nicht. Aber es handelt sich hier um sogenannte Lipide, die wir als Mensch sehr stark brauchen, denn wir können einige von diesen Fettstoffen nicht selbst herstellen. Das sind die sogenannten Omega-Fettsäuren.
Das wollte ich gerade vermuten.
Ist, jetzt, ja, es ist immer so ein Zaubermittel. Nicht alles. Heute gibt es ja sehr viele Lebensmittel, wo Omega-3-Fettsäuren enthalten sind. Wir haben es hier im Fisch drin, natürlicherweise. Und alle Tiere, alle Fische haben Omega-3-Fettsäuren, weil sie sie auch zum Leben selbst brauchen.
Und das ist auch unabhängig davon, ob das Süßwasser- oder Salzwasserfische sind?
Das sind in allen Fischen. Allerdings natürlich macht das sich in der Menge nachher bemerkbar. Das ist natürlich in fettreichen Fischen wie unsere beiden Kandidaten Hering und der afrikanische Wels. Die sind höher im Fettgehalt, auch dann höhere Anteile an diesen hoch ungesättigten Fettsäuren und dann auch wieder hohe Anteile der Omega-3-Fettsäuren. Und etwas weniger hat es dann nachher die Forelle und auch der Karpfen hat ein bisschen, aber das ist nicht der Rede wert. Die anderen beiden sind die absoluten Weltmeister. Was für einige Menschen sehr wichtig ist, wenn sie in Gebieten wohnen, das nicht am Meer ist, das ist die Frage immer nach Jod. Das ist ganz entscheidend für die Schilddrüse, ein wichtiges Spurenelement, was uns auch körperlich fit hält. Das finden wir überwiegend hier im Kandidat Nummer Hering, der ist da die Nummer 1, ganz weit vorne. Und deshalb ist er hier jetzt als Seefischkandidat unter den vier Fischen doch eine andere Hausnummer als die anderen Kollegen. Allerdings, man sollte nicht jetzt alleine nur nach den Nährstoffen gehen. Es ist eine Frage des Geschmacks, es ist eine Frage der Lust auch, Fisch zuzubereiten. Und deshalb gibt es da aus meiner Sicht sehr viele andere Kandidaten, natürlich auch die hier genannten.
Eine Nachfrage aber nochmal, man hört auch immer im Zusammenhang mit Fisch, dass der so viel Vitamin D enthalten würde oder irgendwelche Vorläuferprodukte, die dann Vitamin D werden im Körper. Ist das auch so bei
auch
den?
Das ist richtig. Fisch ist der einzige natürliche Lieferant an Vitamin D durch das Fett, was der Fisch enthält. Und von daher ist das gerade für Leute, die auf den Knochenbau ein bisschen Acht geben müssen, ganz entscheidendes Lebensmittel.
Sie haben das aber eben schon angedeutet, also Omega-3-Fettsäuren, die ja immer im Zusammenhang mit Fischen genannt werden, die wurden eine Zeit lang wirklich als das totale Heilmittel für eigentlich jede Lebenslage gehypt. Das ist aber nicht so.
Nein, das macht doch keinen Sinn. Warum soll man sich jetzt mit solchen Fettsäuren zuschütten? Sie gibt es natürlicherweise im Fisch. Man braucht dann nicht Kapseln zu schlucken, die man vielleicht gar nicht schlucken mag, weil es da sehr hoch konzentriert ist.
Diese Fischölkapseln.
Die Fischölkapseln. Es hat sich jetzt auch wieder in neuen Studien erwiesen, dass ein Mehr nichts bringt, sondern eine gewisse Grundausstattung ist okay, aber nicht mehr. Also man muss dann nicht täglich schlucken. Ich sage immer, warum denn die Ernährung so dogmatisieren, lieber den Genuss feiern und sich freuen, dass man so viele verschiedene Fischarten hat, an denen man sich erfreuen kann, die gut schmecken, die sich leicht zubereiten lassen. Wir haben ja schon Beispiele gehört zum Grillen, auch der Wels zum Beispiel, das wissen die wenigsten, den gibt es heute schon in der Angebotsform Lyona oder Dosenwurst. Ja, also ganz fantastisch.
Wirklich als Wurst, nicht zum Grillen, sondern?
Nee, als Wurst, auch als Bratwurst, ja, aber auch als Dosenwurst. Also Leute, die es mit dem Herzen haben, die ein bisschen auf ihre Figur achten müssen, können also heute auch den Clarius agrippinus, wie er heißt, den afrikanischen Wels sehr gut in einer dem normalen Ernährungsmuster gewöhnten entnehmen, also Wurst als Lyona, als Bratwurst, als Leberkäse, also das gibt es heute alles schon und ist natürlich für die echten Fischkenner natürlich ein Kraus, aber für Leute, die sich erstmal dem Fisch nähern wollen, ist das eine geniale Geschichte. Und ich habe selbst sehr viele Fischwürste erst vor 2-3 Wochen gegrillt und das war ein absolutes Highlight.
Und es gibt ja auch tatsächlich Leute, die sagen, Fisch mag ich eigentlich gar nicht so gerne und ich würde es aber gerne öfter essen, weil es so gesund ist und dann ist das vielleicht eine gute Alternative.
Absolut, weil wir auch da gerade im Vergleich zu einem anderen Fisch, der auch nicht nach Fisch schmeckt, das war ja vorhin kurz angeklungen, beim afrikanischen Wels haben wir ja diese Milde im Geschmack des Fleisches. Auch das gibt es bei dem anderen Fisch, der in aller Munde ist, Pangasius, der Schlankwels. Hat aber weniger Omega-3. Von daher also eine Agrippinus-Wurst, eine Fischwurst aus Basis afrikanischen Wels. Da hat man also nicht nur Geschmack, hat nicht nur Spaß am Grill, sondern man kann auch noch seine Freunde überraschen, dass es sowas gibt.
Ich sag mal, Fischwürstchen statt Fischstäbchen, eine neue Entwicklung in der Lebensmittelindustrie. Ihr kennt bestimmt dieses Bild. Ein kleiner Fisch schwimmt durchs Meer, dann kommt von hinten ein mittlerer Fisch und frisst ihn auf. Und der wird dann wiederum von einem größeren Fisch von hinten aufgefressen und dann macht am Ende auch noch der Hai Haps. Das zeigt ganz schön die Nahrungskette, die im Meer eben auch so existiert. Und mit diesem Bild im Kopf, da ist natürlich auch klar, derjenige, Der andere frisst, der verschlingt mit seiner Beute eben auch all das, was die anderen gefressen haben. Und man hört ja auch oft, zum Beispiel wenn es um den Thunfisch geht, dass solche großen Raubfische halt besonders viele Schadstoffe aus dem Meer in sich sammeln. Einfach weil sie so viele andere Fische gefressen haben, die das vorher auch schon getan haben. Das Ganze wollen wir uns jetzt aber nochmal genauer angucken mit Matthias Keller vom Fischinformationszentrum vom Bundesverband der deutschen Fischindustrie. Gibt es das Problem denn vor allem bei Salzwasserfischen oder auch bei Süßwasserfischen?
Nun, die Fische, die in Aquakulturen oder in Süßwasser gehaltenen Fische, die mit Fischmehl gefüttert werden, könnten natürlich theoretisch diese Schwerstoffbelastung, diese Schadstoffbelastung aus dem Meer auch bekommen. Allerdings gibt es Möglichkeiten, Fischmehl und Fischöle zu reinigen, sodass da die Gefahr etwas geringer ist. Aber vom Grundsatz her, wenn wir uns Anlagen anschauen, Aquakulturanlagen anschauen, die auch im Meer sind, dann haben sind sie den gleichen Risiken ausgesetzt wie ein Seewasserfisch, auch wenn sie dann nur in Gehegen gehalten sind. Wenn man absolut sicher sein wollte, dann müsste man sich, wie in dem Fall unseres afrikanischen Wels, an Land begeben in eine geschlossene Kreislaufanlage, wo dann alles kontrolliert wird.
Mhm. Sind denn die Vegetarier unter den Fischen weniger belastet mit Schadstoffen, einfach weil sie nicht so viele andere Tiere fressen, die es auch schon aufgenommen haben?
Was die Frage der Schadstoffbelastung durch Blei, Cadmium und so weiter anbetrifft, in der Tat ja.
Mhm. Aber es gibt noch andere Schadstoffprobleme vielleicht?
Es gibt andere Probleme, die wir mal als unerwünschte Stoffe bei Fischen haben wollen. Es gibt zum Beispiel, wenn ein Fisch alt wird, dass er Histamin bilden kann. Nicht? Das ist ein natürliches Stoffwechselprodukt, das aber für einige Menschen auch gefährlich werden kann. Nicht? Die Histaminose ist dann das Thema. Oder wir wissen über Listerien, das sind anpassungsfähige Bakterien, die kältetolerant sind. Also auch wenn man dann Fisch gut kühlt, bekommt man sie nie weg. Also muss man bei dem Behandeln der Fische, dass man sie gut wäscht, dass man sie von anderen Lebensmitteln getrennt hält. Da muss man ein bisschen Obacht machen. Sind aber alles Dinge, die bekannt sind, die jetzt keinen erschrecken. Und bei einem gewissen Handling der Ware ist das alles im grünen Bereich.
Sie haben es gerade schon angedeutet, das Alter der Fische spielt aber auf jeden Fall auch eine Rolle.
In der Tat, Fische, die sehr alt werden, die dann auch Räuber sind. Es gibt ja auch Fische, die friedfertig sind, die also nicht andere Fische fressen. Diese Fische werden dann natürlich mit diesen möglichen Kontaminanten versehen sein. Allerdings, das ist die Nebenwirkung der sehr gezielten Befischung und der sehr intensiven Befischung in einigen Gebieten, insbesondere beim Thunfisch, werden die Fische heute auch nicht mehr so alt, dass wir also zum Beispiel einen 20 Jahren alten Heilbutt bekommen werden. Das ist seltener. Heute sind also die Fische etwas kleiner und etwas jünger.
Das war aber früher durchaus der Fall, dass der Heilbutt dann so 20 Jahre auf seinem Rücken hatte?
Absolut. Wir hatten früher bei der Vermarktung dieser Fische, wenn man sich alte Auktionsbilder anguckt, riesen Körper dort liegen von bis zu 2 Metern Länge, die dann immer vom Veterinär am Kopf ein Stück Fleisch herausgeschnitten bekommen haben, das erstmal getestet wurde. Das ist überhaupt ein ganz wichtiges Stichwort Test. Es kommt kein Fisch hier auf den Teller, der nicht irgendwann einmal in einer Kontrolle durch einen Veterinär gekommen ist. Und dort werden dann, wenn zum Beispiel bei Blei- oder Cadmiumwerte festgestellt sind, die immer mit den Höchstwerten gegengerechnet geguckt, ist das Limit, ist die Höchstmenge überschritten, ja oder nein. Und wenn sie dann ist, ist es immer noch keine Gesundheitsgefährdung, denn diese Höchstmengen sind so angelegt, dass wir geschützt werden vor solchen Fischen und jetzt bei einer solchen Grenzwertüberschreitung dann geguckt wird, dass dieser Fisch dann nicht mehr auf den Markt kommt, das ist dann in Ordnung. Aber vom Grundsatz her können wir gerade hier in Deutschland oder in der europäischen Gemeinschaft generell von einem sehr hohen Sicherheitsniveau bei diesen Lebensmitteln ausgehen.
Nun hat man ja in der Vergangenheit öfter mal davon gehört, dass Antibiotika ein Problem darstellen, gerade bei Aquakulturen zum Beispiel aus Südostasien, was Shrimps und sowas angeht. Wie wird das getestet?
Auch das kommt immer wieder vor, weil es Farmer in Asien gibt, die sich nicht an bestimmte Regeln halten. Die denken, sie könnten sich damit einen wirtschaftlichen Vorteil bekommen. Das Problem ist für sie nachher, dass die Ware an der Grenze aufgehalten wird, getestet wird und dann wird sie vernichtet, wenn dort Produkte gefunden werden, Tierarzneimittelrückstände, die in der EU nicht zugelassen sind. Und das sind nur ganz wenige. Von daher, das wissen die Farmer, sie halten sich überwiegend dran, muss man möglicherweise sagen, weil es auch immer mehr Farmen gibt, nicht nur Garnelenfarmen, sondern auch Fischfarmen, die sich nach internationalen Standards zertifizieren lassen, um eine sehr gute Qualität an Produkten, eine frei von Arzneimittelrückständen, von Fungiziden, von Herbiziden, also das sind Dinge, die man braucht, um die Teiche sauber zu halten. Alles das wird kontrolliert, es wird nur gezielt eingesetzt und Fische, die so behandelt worden sind oder in Teichen, die so behandelt worden sind, müssen eine bestimmte Wartezeit verharren, bis sie dann auf den Markt dürfen.
Was ist mit so exotischen Fischen, die zum Beispiel in irgendwelchen, also so Tropenfische, die man ja auch manchmal auf dem Teller hat, die in Riffen leben oder so?
Eine sehr gute Frage, ja, das hatten wir vor 2 Jahren einen größeren Fall hier. Es gibt Fische wie zum Beispiel der Barracuda oder Snapperarten, Zackenbarsche, die laben sich an Korallen, an Riffen und dort können sie das sogenannte Ciguatera-Gift zu sich nehmen. Das ist für die Fische nicht problematisch, für uns Menschen aber, denn wir bekommen dort Darm- und neurologische Störungen. Das hört sich jetzt gefährlicher an, ist aber für den Esser, für den Fischkonsumenten hier in Deutschland auch ein sehr geringes Problem, denn die Fischer wissen, wenn Algenblüten sind in den Zeiten, dann wird der Fisch nicht gefangen. Das ist eher ein Problem für Touristen, die dort in diese Gebiete reisen und selbst Fische harponieren und dann ganz stolz sind, dass sie einen Fisch gefangen haben und dann nachher plötzlich gar nicht wissen, dass sie sich um da einen, ja, sag ich mal, giftigen Fisch gefangen haben.
Manche Dinge sollte man dann tatsächlich den Fachleuten oder den Fischern überlassen.
So ist es.
Vielen Dank, Matthias Kelder vom Fischinformationszentrum des Bundesverbands der deutschen Fischindustrie. Er hat uns Rede und Antwort gestanden zu Fragen bei Kontamination bei Fischen, aber eben auch zu Nährwerten, die die Fische so gesund machen. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
DRWSDSF. Unsere Sendung heißt Der Radiowissen sucht den Superfisch. Wir wollen wissen, welchen Fisch können wir mit gutem Gewissen essen und er schmeckt dazu auch noch richtig. Und unsere Jury, die letztendlich das Urteil sprechen soll, das sind alle Gäste dieser Sendung. Der Fischverkäufer Jürgen Hemsch, die Köchin Julia Komp, der Koch André Mühlfriedl und Britta König, die Umweltschützerin vom WWF. Christine.
Und Matthias Keller natürlich. Vom Fischinformationszentrum.
Ja, natürlich, den habe ich jetzt vergessen. Wie konnte ich das nur tun? Also Matthias Keller vom Fischinformationszentrum. Und wir haben alle unsere Gäste gefragt. Christina, du hast das übernommen.
Genau, sie hatten die Wahl zwischen 4 Fischen. Karpfen, Hering, afrikanischem Wels und der Forelle.
Aber um es ein bisschen spannender zu machen, gibt es jetzt nicht sofort das Endergebnis, sondern wir gehen die Abstimmung nach und nach durch.
Genau, kommen wir als erstes zu unserem Fischhändler, der für uns so liebevoll die ganzen Fische porträtiert hat, Fischverkäufer Jürgen Hemsch.
Der Hering, der hat die meisten Sachen drin, Omega-3-Fettsäuren, die Nährstoffe sind am höchsten, ist ein Meerfisch, der wird daraus Matsches gemacht, da wird Räucherfisch draus gemacht, Rohmops, Bratmops, Bismarck, Kronsardinen, Heringe in Senfsoße, Tomaten, Paprika oder auch in anderen Sorten oder geräuchert. Es ist ein sehr vielseitiges Produkt. Also man sollte darauf achten, wo er herkommt.
Jürgen Hemsch war das mit einer Stimme für den Hering. Haben wir für den vielleicht noch eine?
Jawohl, die kommt von Matthias Keller, eben vom Fischinformationszentrum.
Weil er als Seefisch im Vergleich zu meinem zweiten Aspiranten im afrikanischen Wels, den ich sehr gerne genieße in Form einer Wurst, die sind beide reich an hoch ungesättigten Fettsäuren, aber der Hering hat noch den zusätzlichen Kick, dass er mehr Jod hat und auch mehr Selen. Und deshalb ist er für mich im Vergleich zu den anderen Arten der absolute Powerhappen Nummer 1.
Powerhappen Nummer 1, auch eine sehr schöne Umschreibung für den Hering. 2-0 steht es jetzt für den Hering. Kommen wir doch jetzt mal in die Genussecke. Was sagen denn die Köche?
Also als erstes habe ich Julia Komp gefragt, die ja für uns auf der Terrasse diese super leckere Forelle gegrillt hat.
Ja, ich entscheide mich für die Forelle, weil ich aus dem Bergischen Land komme und die Forelle dort auch zu Hause ist.
Das hatten wir uns schon fast gedacht, aber jetzt, was sagt denn der sächsische Kollege? Gibt der die erste Stimme für den Karpfen, den er uns doch so liebevoll beschrieben hat?
Na, damit hatte ich eigentlich fest gerechnet, aber André Mühlfriedl sagt über seinen Lieblingsfisch.
Ganz klar die Forelle, also erstmal vom ernährungsphysiologischen Wert ist eine Forelle unheimlich schöner Fisch, auch ein total unterschätzter Fisch. Also man kann so kreativ mit einer Forelle sein, was man da alles draus machen kann. Der Geschmack, der ist ganz fein. In afrikanischen Wels würde ich überhaupt nie nehmen, meine persönliche Meinung. Eine Forelle aus einem klaren Gewässer hat einen unheimlich schönen, einen ganz feinen Geschmack. Ganz anders als ein Karpfen oder ein Hering.
Ich zähle mal zusammen. 2 für den Hering, 2 für die Forelle. Es ist unentschieden.
Ja, genau.
So, unentschieden. Da kommt jetzt natürlich die Umweltschützerin ins Spiel. Vielleicht kann sie die Entscheidung fällen.
Genau, Britta König. Wir haben sie befragt zu Apps zum nachhaltigen Fischeinkauf. Und Britta König vom WWF ist gar kein Fisch, hat sie mir gesagt. Aber...
Mir persönlich ist ja der Fisch am liebsten, solange er noch schwimmt. Ich esse persönlich gar keinen Fisch. Aber wenn ich mich jetzt zwischen diesen 4 entscheiden sollte für einen Verzehrte, wäre ich doch beim Hering. Wenn man schon Fisch isst und Fischgeschmack mag, dann vielleicht auch Fisch aus dem Meer.
Und wir haben einen Sieger.
Tada!
Der Hering. Der Hering 3-2. 3 von 5 Stimmen fallen auf den Hering. Und unsere Jury hat damit den Superfisch gekürt. Wobei wir jetzt auch ein bisschen sagen müssen, im Vorhinein haben wir ja gesagt, die besonders gut ökologisch sind, das sind ja einfach der Karpfen und der afrikanische Wels. Jetzt haben aber die Forelle und der Hering gewonnen, die man auch in bestimmten Situationen gut essen kann, aber sie vielleicht nicht ganz so gut sind wie Karpfen und Forelle. Deswegen würde ich Karpfen und afrikanischer Wels. Deswegen würde ich jetzt mal am Ende sagen, wir haben keinen Superfisch, sondern einen
Kompromissfisch.
Good Fish, Bad Fish, unsere Redaktionskonferenz am Mittwoch mit der Frage, welchen Fisch kann man guten Gewissens essen und der ist auch noch lecker. Und wir haben herausgefunden, unser Sieger ist der Hering. Da bleibt mir ja eigentlich nur noch zu sagen, bleibt mal schön frisch. Ich bin Verena von Keitz und ich freue mich, dass ihr dabei wart.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18:15 Uhr.